Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11, unter dem Thema Gott hält die Tür auf. Apostelgeschichte 18, 1 bis 11. Danach schied er, nämlich Paulus, von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, Paulus erlebt auf einmal eine krass andere Situation hier in Korinth. In Athen waren die Herzen zwar voller Sehnsucht nach Gott. Wir erinnern uns, sie hatten Altäre für alle möglichen Götter, sogar damit sie keinen übersehen, noch für den unbekannten Gott. Aber zur persönlichen Begegnung mit der Wahrheit waren die Menschen in Athen nicht bereit gewesen. Viel Religiosität, aber kein wirklicher Glaube. Nur wenige fanden zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Nach vermutlich nur wenigen Wochen reist Paulus weiter, wir sehen es hier, von Athen nach Korinth, nur gerade über diesen Meerarm, Seitenarm hinweg. Mit Korinth erreicht Paulus eine Stadt, die Athen längst den Rang abgelaufen hatte. Das alte Korinth war 146 vor Christus durch die Römer bei der Eroberung vollständig zerstört worden. Julius Caesar hatte rund 100 Jahre später, ab 44 vor Christus, die Stadt neu erbauen lassen. Wir sehen hier mal ein paar Teile davon. Die Ruinen des Korinth, im Hintergrund Reste des Apollostempels. Die Agora, das ist immer der platte Teil der Ebene in der Mitte ungefähr. Der Marktplatz, an dem sich das öffentliche Leben abspielte, und hier die Rednerbühne, von der Paulus in den anderthalb Jahren, in der er in Korinth gewirkt hat, durchaus auch geredet und gepredigt haben könnte. Das waren ja die Orte, an denen die Philosophen und Sonstigen, die meinten, was Wichtiges sagen zu haben, auftreten durften. Also nach 100-jährigem Brachliegen war eine komplett neue, für die damaligen Verhältnisse natürlich dann entsprechend moderne Stadt entstanden, die seit 27 vor Christus auch Hauptstadt der Provinz Achaia und Sitz des Prokonsuls war, also des südlichen Griechenlands. Aus dem altehrwürdigen Athen, der Stadt mit Tradition, der Stadt der Philosophen und Wissenschaftler, kommt Paulus nun in eine Stadt ohne alteingesessene, ohne bodenständige Bevölkerung, in der auch die sozialen Gegensätze in aller Schärfe aufeinanderprallen. Korinth war ob seiner günstigen Lage am Meer mit zwei Häfen ausgestattet, der eine, der seine Einfahrt mehr in den Nordosten hatte, der andere mehr in den Süden. Es wurde zum Hauptumschlagsplatz der Waren vom Osten in den Westen. Direkt nach der Gründung war Korinth mit freigelassenen Sklaven aus Rom erst besiedelt worden. Mittlerweile hatten sich dann aber auch dank der zwei Häfen natürlich reiche Handelsherren und Reeder angesiedelt. Neben den reichen Geschäftsleuten aber wurde die Stadt von einer großen Masse an Sklaven bevölkert, die auf den Schiffen ruderten, die die vielfältigen Arbeiten in den Häfen verrichteten, in den Faktoreien, in den Schiffswerften und in den Geschäften. Sprichwörtlich war in diesem aus aller Herren Völker bunt zusammengewürfelten Ort die Unsittlichkeit. Korinthisieren, also leben wie die Korinther, war zum Fachbegriff im Römischen Reich geworden für ein ausschweifendes, zügelloses und unmoralisches Leben. Also man könnte ungefähr sagen, das, was Sodom und Gomorra im Alten Testament waren, das Sinnbild für ein verkommenes, wüstes Leben, das war Korinth zur Zeit des Apostels Paulus. Als erstes findet Paulus nun in Korinth den jüdischen Zeltmacher Aquila und dessen Frau Priscilla. Diesem Ehepaar begegnen wir im Neuen Testament ja noch öfter. Aquila, sagt uns unser Text, war in der Region Pontus an der Schwarzmeerküste geboren. Das sehen wir da drüben, das ist das Schwarze Meer. Und da Bithynien und Pontus, von daher war er geboren. Dann war er nach Rom gezogen, hatte aber kürzlich die römische Hauptstadt mit seiner Frau Priscilla verlassen müssen und war nach Korinth gekommen. Der Lukas erzählt uns auch, warum. Kaiser Claudius hatte angeordnet, dass alle Juden das Stadtgebiet Roms verlassen mussten. Der römische Geschichtsschreiber Sueton hat das bestätigt und noch was Interessantes dazu festgehalten. Er berichtet, dass Kaiser Claudius die Juden aus Rom ausgewiesen hat, weil sie durch einen gewissen Christus zu Unruhen aufgestachelt worden waren. Nun war Jesus natürlich nicht in Rom und da schon gar nicht mehr, da war er schon seit Jahren im Himmel zu Rechten des Herrn. Diese Mitteilung lässt sich nur so verstehen, dass eben schon in den 40er Jahren die Botschaft von Jesus Christus nach Rom gekommen war. Vor allem natürlich auch zum jüdischen Volk in die Synagogen. Dort waren Menschen, unter ihnen auch Aquila und Priscilla, zum Glauben gekommen. Und nun setzte die Verfolgung der an Christus Gläubigen durch die Ungläubigen in Rom ein. Vermutlich zerrten sie vor weltliche Gerichte, wie wir es ja ähnlich immer wieder in der Apostelgeschichte gesehen haben und auch in Korinth erleben. Vielleicht kam es auch zu versuchter oder vollbrachter Lynchjustiz. Wir wissen, auch davor haben die Juden nicht zurückgeschreckt, und ähnlichen Ausschreitungen. Auf jeden Fall entstand dadurch, durch diese Glaubensauseinandersetzungen innerhalb der Juden, für die Römer waren die Christen zu diesem Zeitpunkt immer noch eine jüdische Untergruppierung. Das war für die alles ein Haufen. Und in diesem Haufen entstand nun erhebliche Unruhe. Kaiser Claudius war ein besonderer älterer Mann. Er war bei Amtsantritt schon 51 gewesen. Er wollte nicht mit eiserner Faust dreinschlagen, aber er wollte Ruhe haben in seiner Hauptstadt und deshalb wurden die Unruhestifter ausgewiesen. Dieses Ereignis lässt sich genau auf 49 nach Christus datieren und da es nach Vers 1 erst kürzlich geschehen war, können wir also davon ausgehen, dass Paulus Ende 49 oder im Lauf des Jahres 50 nach Korinth gekommen war. 1,5 Jahre blieb er dort. Diese Zeit bestätigt sich durch eine zweite Nachricht, Vers 12, wo wir einen nächsten Sonntag dann drauf kommen. Da heißt nämlich schon, dass Gallio Prokonsul in Achaia war mit Sitz in Korinth und eine römische Inschrift bestätigt, dass Gallio in den Jahren 51-52 Prokonsul war. Die hatten das Amt normalerweise nur ein Jahr inne. Haben also eine sehr klare Datierung an dieser Stelle, wann das geschehen ist. Wenn wir auf Aquila achten, dann staunen wir übrigens auch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, über die Beweglichkeit der Leute damals. Wenn man sich überlegt, die hatten ja keinerlei Form von Motorisierung. Die waren dann allerdings durch die Aschewolken des Vulkans auch weniger in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Das war der Vorteil. Aber wenn wir den Aquila mal anschauen, da rechts im Gebiet Pontus geboren, später nach Rom gezogen, dann nach Korinth ausgewiesen, also Rom musste er verlassen, kam nach Korinth. Im Weiteren sehen wir, heute nicht, aber die nächsten Sonntage, dass er dann mit Paulus nach Ephesus, nach Kleinasien zieht. Später, als Paulus 5 Jahre später nach Rom schreibt, ist Aquila wieder in Rom. Und als Paulus nochmal 10 bis 12 Jahre um 66, 67 den zweiten Brief an Timotheus schreibt, sind Aquila und Priscilla wieder bei Timotheus in Ephesus. Also die sind alle paar Jahre das halb durchs Römische Reich gereist und gezogen. Wir sehen eine ähnliche Beweglichkeit auch etwa bei Lukas, bei Apollos und auch bei vielen anderen. Also ich staune da immer wieder, wenn man denkt, wie mühsam die doch unterwegs waren, was die für gewaltige Strecken hin und her im Römischen Reich ganz selbstverständlich zurückgelegt haben. Bei Aquila kann Paulus wohnen und mit ihm arbeiten. Beide, berichtet Lukas, sind Zeltmacher. Die arbeiten zum einen hauptsächlich mit Leder. Paulus wahrscheinlich auch als Tuchmacher, gehe ich gerade noch mal kurz zurück. Paulus stammte aus Tarsus, das lag in der Landschaft Zilizien. Und diese Gegend, die Bergregionen, waren für ihre zilitischen Ziegen hochberühmt. Das war offensichtlich eine Ziegenart mit einem besonderen dunklen Fell, das ein hochberühmtes Tuch gegeben hat, das auch als Zelttuch verwendet wurde. Also wahrscheinlich als Zeltmacher aus dieser Gegend durfte der Paulus auch in der Verarbeitung, Herstellung speziell dieses Tuches geübt gewesen sein. So hatte Paulus Unterkunft und Auskommen in Korinth gefunden. Und am Sabbat ging er in die Synagoge. Im Synagogendienst, Gottesdienst, das haben wir auch schon gesehen, war es üblich, dass nach der Lesung der Schrift und einer Auslegung ein sehr lebhaftes Gespräch dann über das Gehörte geführt wurde. Quasi gleich unmittelbar noch im Gottesdienst ein Predigt-Nachgespräch, wenn man so will. Deshalb auch die richtige Formulierung, er unterredete sich in der Synagoge, war also nicht nur Verkündigung, sondern dann anschließend auch Austauschdiskussion und überzeugte Juden und Griechen. Paulus kannten Menschen in der Synagoge das Evangelium nahebringen, sie lassen sich von seiner Botschaft überzeugen. Die Situation ändert sich dann aber mit einem Schlag. Paulus hatte Silas und Timotheus in Beröa, ziemlich weit da oben, zurückgelassen, als er verfolgt worden war, fliehen musste und war allein nach Athen weitergereist. Er hatte den beiden Nachricht zukommen lassen, dass sie ihm möglichst bald folgen sollen. Paulus kann also nur recht kurz in Athen gewesen sein, denn dort erreichen ihn die beiden nicht mehr. Er ist schon in Korinth. Und erst als Paulus nun einige Zeit in Korinth ist, stoßen Silas und Paulus wieder zu ihm. Und damit kommt, liebe Geschwister, eine interessante Wendung in den Dienst des Paulus. Schauen wir uns mal Vers 5 genau an. Hört mal und lest bitte genau mit und überlegt, was euch da auffällt, ob euch was auffällt. Ich habe den Vers extra auch markiert auf Beamer. Als aber Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Fällt da jemand was auf, wo man stutzig werden könnte? Ich habe ja schon 1,5 Satz farblich hervorgehoben. In diesem farblich markierten Teil steckt natürlich der Punkt. Lächelt irgendjemand wissend? Moment, sehe ich noch überwiegend skeptische Blicke. Wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Dass Jesus der Christus sei, bezeugt Paulus offensichtlich erst jetzt. Der ist aber schon einige Wochen mindestens, wenn nicht sogar Monate, mindestens aber Wochen in Korinth. Was hat er dann bis dahin bezeugt? Und warum bezeugt er, dass Jesus der Christus sei erst jetzt? Ich persönlich finde das äußerst interessant. Ganz offensichtlich hat Paulus in den ersten Wochen noch nicht Jesus als den Messias verkündigt. Er durfte ganz allgemein von der Messias-Hoffnung des Alten Testaments gesprochen haben und hat damit die Herzen der Zuhörer erreicht, mit einer angemessenen biblischen Auslegung des Alten Testaments. Aber mit der letzten für die Juden so anstößigen Zuspitzung, Jesus ist der Christus, hat er sich zurückgehalten. Warum? Man darf durchaus vermuten, es heißt da, das Wort drängte ihn. Da muss eine äußere bzw. eine innere Motivation erst noch von Gott durchs Wort ausgelöst werden. Drängen ist vom Griechischen genau richtig, also bedrängen steckt da richtig drin. Man darf durchaus vermuten, dass Paulus nach den ganzen vorausgehenden Ereignissen des Kampfes müde war. Bei der Vorbereitung auf die Predigt habe ich zu Birgit gesagt, es ist gar nicht immer leicht, neue herausragende geistliche Gedanken für die jeweiligen Abschnitte zu finden, denn im Prinzip läuft die Sache doch jedes Mal gleich ab. Paulus kommt in eine neue Ortschaft, geht in die Synagoge, verkündigt das Evangelium, einige Juden kommen zum Glauben, der Rest ärgert sich drüber, es gibt Zoff, der Paulus wird verfolgt, fortgejagt und das war's dann. Schauen wir die zweite Missionsreise an. Seit er europäischen Boden betreten hat, gucken wir es uns, wie war's? In Philippi haben sie ihn ins Gefängnis geworfen, in Thessalonik und in Beröa haben sie ihn davongejagt. In Athen waren wenige Herzen offen und jetzt in Korinth predigt er wieder vor jüdischen Volksgenossen. Er hat viele Male erfahren, wie aggressiv sie auf die Verkündigung von Jesus reagieren. Und liebe Geschwister, wer in seinem Leben schon geistliche Kämpfe durchzustehen hatte, der weiß, wenn man immer und immer wieder gekämpft hat, irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Man will seine Ruhe haben. Nicht schon gleich wieder mit den ersten Worten ins nächste Wespennest stoßen. Und dann hält man sich zurück und beschränkt sich auf das, was möglichst keinen Widerstand auslöst. Eine solche Feststellung ist keineswegs geringschätzig über den Paulus. Paulus ist ein von Gott auserwähltes Werkzeug, ein von Gott in ganz außergewöhnlicher Weise ausgerüsteter und bevollmächtigter Mann. Aber Paulus ist bei alledem eben auch ein Mensch, ganz schlicht ein Mensch. Ein Mensch mit Schwächen, ein Mensch mit Grenzen. Und Paulus spricht ja gerade in den Korintherbriefen von diesen Schwächen und Grenzen sehr offen. Er schreibt ja, wir kennen die Geschichte, dass die Anfechtung einmal so groß war, dass er am Leben verzagte. Und im gehörten und gelesenen Lesungsabschnitt 1. Korinther 2 schreibt er, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und wenn wir das mit dem Bericht Apostelgeschichte 18 vergleichen, dann dürfen wir das wohl durchaus sehr wörtlich nehmen. Dann war das von Paulus nicht einfach so dahingeschrieben mit der Furcht und der Schwachheit und dem großen Zittern. Auch nicht im Sinne einer allgemeinen theologischen Feststellung, wir Menschen sind schwach und Gott alleine ist stark. Sondern Paulus kam ganz konkret aufgrund der zurückliegenden Erfahrung geschwächt und des Kampfes müde in Korinth an. Wenn wir uns versuchen, in die Situation hineinzustellen, können wir uns das, denke ich, auch ganz konkret gut vorstellen. Korinth, eine neue, eine pulsierende Stadt mit wahrscheinlich einigen zigtausend Einwohnern, lärmend, ausschweifend, lasterhaft. Und da hinein kommt Paulus, verachtet, verspottet, gejagt, gehetzt, verfolgt. Und er denkt, nicht schon wieder. Das ist gut verständlich und Gottes Wort ist ehrlich. Und bestätigt, ja, so geht's auch den Boten Gottes. Und so ging Paulus in den ersten Wochen in Korinth den Weg des geringsten Widerstands. Und wir sehen übrigens dann in der Gesamtsumme dieser Geschichte ein zweites. Gott lässt dem Paulus diese Zeit der Ruhe. Gott fordert von seinen Boten nicht, dass sie sich permanent und ohne Rast und Ruhe von einer Auseinandersetzung in die nächste stürzen. Aber wir dürfen auch fragen, ist so eine Strategie dauerhaft erfolgreich? Und die Antwort überrascht uns nicht, natürlich nein. Irgendwann muss Butter bei die Fische, wie man zu sagen pflegt, und dann geht das Theater eben unvermeidlich wieder los. Genauso geschieht's, als Silas und Timotheus in Korinth ankommen. Damit ist die Schonfrist für den Paulus vorbei. Bis dahin lässt Gott ihm Luft. Aber als die beiden Brüder dann zustoßen, dann drängt Gott, dann drängt das Wort. Und jetzt, denke ich, ging es dem Paulus so ähnlich wie Jahrhunderte vorher dem Jeremia. Man wird sie nicht genau in einen Topf schmeißen können, aber ich glaube, Ähnlichkeiten sind da. Der Jeremia sagt, als ich es wollte verschweigen, der hatte auch keine Lust mehr. Als ich es wollte verschweigen. Der wollte auch nicht mehr von einer Schwierigkeit in die nächste stolpern, aber es brannte in seinen Eingeweiden. Das Wort ließ ihm keine Ruhe, es muss raus. Und so geht es dem Paulus, er wird vom Wort gedrängt, die halbe Wahrheit reicht nicht, die ganze Wahrheit muss raus. Und jetzt predigt Paulus, dieser Messias, von dem die Schrift sagt, der ist schon gekommen. Und das ist Jesus von Nazareth, das ist der, den sie in Jerusalem gekreuzigt haben. Und dann geht er zur Floß. Jetzt geschieht genau das, was Paulus so gerne vermieden hätte. Aber jetzt hat Paulus Kraft. Der Herr ist bei ihm. Und wir machen übrigens eine weitere Beobachtung. Ich habe den Vers 5 nochmal. Nur diesmal mit einer anderen Hervorhebung. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt. Was er in dieser Vers 5 ist, mindestens ein Schlüsselvers in diesem ganzen Abschnitt. Was fällt uns daran auf? Der genaue Zeitpunkt, die inhaltliche Füllung dieses Zeitpunkts, als die Brüder kommen. Gott lässt dem Paulus in Korinth Ruhe, bis die Brüder eintreffen. Auch das ist eine ganz wichtige Lektion über die Gemeinschaft der Heiligen, der Brüder und Schwestern in Christus. Wir wissen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen. Das heißt ja nicht, dass der Herr beim Einzelnen nicht wäre und dass der Herr das Gebet des Einzelnen nicht hören würde. Aber da, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander sind, da ist der Herr in ganz besonderer Weise. Da segnet der Herr noch viel mehr, da wirkt sein Geist noch deutlich mächtiger. Ganz immer wieder nicht genug betonen, der Herr hat uns eben nicht als Einzelgänger berufen. Auch wenn uns, wie dem Paulus in Athen und in den ersten Wochen in Korinth, manchmal auch Einzelkämpfe nicht erspart bleiben und einsame Wege. Aber das sind immer die Ausnahmen. Die Regel ist, dass der Herr uns in die Gemeinschaft der Geschwister verbindlich hineingestellt hat, zu unserem eigenen Besten. Weil wir durch die Gemeinschaft der Geschwister mitgetragen, mitgestärkt werden, nicht nur auf der psychologisch nachvollziehbaren Ebene, sondern eben auch auf einer geheimnisvollen geistlichen Ebene, dass Gott gerade dort in besonderer Weise seinen Segen gibt. Und deshalb hat es der Teufel so eilig damit, diese Eintracht zu stören und zu zerstören, wo immer er nur kann. Aber die Kraft dieser Gemeinschaft, die trägt nun auch den Paulus und sie erfüllt ihn mit neuer Kraft. Er kann den Widerständen entschlossen widerstehen und wir lesen, er schüttelte die Kleider aus. Können wir uns ganz bildhaft vorstellen, die hatten ja diese langen Gewänder, also der Paulus steht da vorne in der Synagoge und schüttelt an seinem langen Gewand. Das ist übrigens, liebe Geschwister, eine äußerst brutale Geste. Eine äußerst brutale Geste. Die besagt nämlich was? Nicht mal den Staub in meinen Klamotten will ich mit euch noch gemeinsam haben. Genau das sagt diese Geste. Nicht mal den Staub in meinen Klamotten habe ich mit euch gemeinsam. Gar nichts. Es gibt nichts mehr, was uns verbindet. Ihr habt euren Messias abgelehnt, jetzt tragt ihr die Konsequenzen. Angesichts der Brutalität dieser Geste, liebe Geschwister, halten wir uns aber in Augen. Die hat Paulus nicht erfunden. Die hat der Herr seinen Boten ausdrücklich aufgetragen. Wenn eine Stadt kommt und sie nehmen euch nicht auf, hören das Wort nicht, geht, schüttelt den Staub von euren Füßen, das gleiche Bild, und geht, hat Jesus selber seinen Boten gesagt. Und Paulus sagt nun nicht, ihr werdet schon irgendwie vielleicht einen anderen Weg finden. Alle Wege führen nach Rom und alle Wege führen irgendwie in den Himmel. Nein, er sagt, euer Blut komme auf euren Kopf. Ihr werdet verloren gehen, denn ihr habt euren Heiland, ihr habt den Messias abgelehnt. Es gibt nur einen Weg zum Heil. Alle anderen führen ins Verderben und ihr habt den einen Weg zum Heil abgelehnt. Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich aber bin rein. Ich habe meine Pflicht getan. Ich habe getan, was mir aufgetragen war. Ich gehe jetzt zu den Heiden. Aber eins ist jetzt doch ganz anders, als es vorher so oft war. Mein erster Satz hat ja geheißen, Paulus erlebt eine krass andere Situation. Bisher war eigentlich fast alles genau gleich. Aber jetzt wird es ganz anders. Gott hat viele Herzen geöffnet in Korinth. Zum Beispiel einem gottesfürchtigen Heiden Titius Justus. Es ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass der zum Glauben kam, aber wenn er bei dem Paulus in dieser Kampfsituation wohnen darf, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der dem Paulus nicht Quartier gegeben hätte und sich zum Mittäter gemacht hätte, wenn da nicht eine entsprechende Überzeugung gewesen wäre. Titius Justus übrigens ein ganz und gar römischer Name, möglicherweise Nachfahre dieser erst besiedelten freigelassenen Sklaven. Und sein Haus liegt nun direkt neben der Synagoge. Dort kommt Paulus unter. Auch darin liegt jetzt eine offene Konfrontation, die der Herr interessanterweise nicht vermeidet. Da die Synagoge direkt im Haus daneben, die neu gegründete christliche Gemeinde. Unser Abschnitt ist in diesem Zusammenhang übrigens ein hochinteressanter Text zur Frage Kirchenaustritt. Und wie lange muss ich wo in einer Gemeinde auch bleiben? Paulus hat überhaupt keine Probleme damit, neben der volkskirchlichen Synagoge, um es mal so im Bild zu sagen, eine christliche Freikirche zu bauen, zu gründen. Und später macht er es übrigens in Ephesus genauso. Würde ich diesen Predigt vor volkskirchlichem Hintergrund halten, hätte ich den Schwerpunkt der Predigt wahrscheinlich genau darauf gesetzt, weil es einer der wichtigen Stellen der Bibel zu diesem Thema ist. Vieles, was in den Landeskirchen gegen einen Kirchenaustritt vorgebracht wird, um die Schäfchen bei der Stange zu halten, wird durch diese Verse regelrecht pulverisiert. Die geistliche Hürde, die Synagoge zu verlassen für einen Juden, ist viel höher als für irgendeinen heutigen Menschen aus irgendeiner Kirche auszutreten. Paulus gründet Freikirchen. Es ist für Paulus glasklar, dass er mit denen keine Gemeinschaft haben kann, die Gottes Wort widerstreben und lästern. Das ist aber heute übrigens nicht nur auf volkskirchlichem, sondern auch auf freikirchlichem Hintergrund äußerst wichtig. Ich höre seit mehr als 10 Jahren regelmäßig von Geschwistern Land auf Land ab aus ganz Deutschland die Meldung, die ganze Bibelkritik und geistliche Oberflächlichkeit, wegen der wir vor 25 Jahren aus der Landeskirche ausgetreten sind, die erleben wir heute in unseren freikirchlichen Gemeinden. Leider. Land auf, Land ab, genau das Gleiche. Auch hier gilt, auch im Bereich freier Gemeinden, wo Gottes Wort nicht mehr recht verkündigt wird, wo es verfälscht, dem menschlichen Willen angepasst, mit Füßen getreten wird, gibt es nur eines, Trennung. Wo Gottes Wort nicht recht verkündigt wird, haben Kinder Gottes nichts zu suchen. Hat übrigens auch Luther in ganzer Schärfe und Klarheit gesagt. Diese Stellen von Luther werden heute allerdings meistens nicht mehr zitiert, aus bekannten Gründen. Und liebe Geschwister, wir sehen das Nächste, der Herr segnet diesen klaren Schritt. Viele kommen in Korinth zum Glauben. Auch Crispus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Ausgerechnet ein Vorsteher der Synagoge ruft der Herr zum Glauben und nach 1. Korinther 1,14 hat Paulus ihn auch getauft. Trotz der Anwesenheit der Brüder scheint die Sache den Paulus schwer gebeutelt zu haben. Er braucht den besonderen Zuspruch des Herrn. Also ich denke, der Herr meldet sich nicht umsonst jetzt gewissermaßen persönlich in einer Erscheinung zu Wort, da ist wirklich Not am Manne. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich vermute, es wird wohl gleich die erste Nacht nach dem Tag der Entscheidung gewesen sein, in der der Herr so zu Paulus redet. Und wir spüren in jedem Wort etwas von der Dramatik der Stunde. Fürchte dich nicht. Da sagt der Herr dem, dessen Herz auf Halbmast hängt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und auf diese Verheißung und Ermutigung folgt dann gleich die eindringliche Mahnung. Rede, lass dich nicht wieder irritieren, schweige nicht. Da sagt der Herr dem, der sich mit der ganzen Wahrheit mehrere Wochen zurückgehalten hat. Die Zeit, betulich aufzutreten, ist jetzt vorbei. Rede und schweige nicht, sag alles, was ich dir aufgetragen habe. Ganz gewiss wird das jede Menge Widerstand hervorrufen. Sie werden dich wieder beschimpfen und verleumden. Sagt der Herr nicht, aber das setzt er voraus. Aber niemand soll dich angreifen, um dir Übles zu tun. Ich werde meine Hand über dich halten. Sie werden keine Macht über dich haben. Warum eigentlich nicht? In Philippi durften sie ihn doch auch auspeitschen und ins Gefängnis werfen. In Thessalonich und in Beröa durften sie ihn verfolgen und davonjagen. Warum nicht in Korinth? Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat mit dem Paulus in Korinth noch was vor. Und deshalb sorgt er dafür, dass er bleiben kann. Warum hatte Gott kein großes Volk in Athen? Wir haben gehört, da waren es gute Handvoll, ein Dutzend vielleicht, zwei. Warum in Korinth? Das ist der Ratschluss des Herrn, den wir nicht ergründen können. Das weiß er allein. Aber entscheidend ist, hier in Korinth hat er ein großes Volk. Und deshalb hält der Herr in Korinth die Tür auf. Und deshalb ja auch das Thema der Predigt, der Herr hält die Tür auf. Und er lässt nicht zu, dass irgendjemand diese Tür schließt. Er will, dass viele Menschen in Korinth zum Glauben kommen. Und dann schafft der Herr genau den Freiraum, den sein Bote braucht, um seinen Dienst zu vollziehen. Als Pfarrer würde man das natürlich gern für jeden seiner Wirkungsorte in Anspruch nehmen, dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt hat. Aber darüber verfügen wir nicht. Wir können nur kommen zum Herrn und beten. Herr, erbarm dich über uns. Erbarm dich über unsere Kinder und Enkelkinder. Erbarm dich über unsere Ehen und Familien. Erbarm dich über die Menschen in der Eichenau und in Riedlingen. Und erbarm dich vor allem über unsere Gemeinde. Dass du uns in der geschwisterlichen Eintracht erhältst. Wir haben die Kraft und die Vollmacht, die von der geschwisterlichen Eintracht ausgeht, ja gerade hier in Korinth gesehen, ein sehr anschauliches Bild geliefert bekommen. Als Silas und Timotheus kommen, dann brechen die Dämme, dann kommt es zur Entscheidung, dann entsteht und wächst die Gemeinde, als die Brüder beieinander sind. Deshalb dürfen wir den Herrn bitten, Herr, erbarm dich über uns, dass wir uns gegenseitig stärken, ermutigen und stützen, dass du uns miteinander segnen kannst, dass du uns gemeinsam gebrauchst, auch für unseren Dienst hier die Tür offen hältst. Und darum wollen wir ihn von ganzem Herzen bitten. Amen.